Minus 10 ist eine perfekte Diktatur.
Das ist mega schön, eine perfekte Diktatur. Wer hat die Begrifflichkeiten festgelegt?
Das sind einfach Idealtypen.
Das sind keine Demokraten gewesen.
Nein, das ist halt Wissenschaft.
Wie produziert man Angst in einer Gesellschaft?
Gut, weiter.
Du trinkst das mit Genuss? Es ist unglaublich.
Ich spüre es schon ein bisschen, wie es auch ein bisschen.
Aber du brauchst wahrscheinlich 5 Shots von denen, dass du mal findest, es ist ein bisschen unangenehm.
Ja, sehr gerne scharf. Und das sind halt schon Sachen, die ich jetzt vor ein paar Jahren noch nicht gedacht habe, dass wir so weit sind in unserer Gesellschaft, dass man so Sachen nicht durchführen kann. In Schulen?
Was für mich Hölle ist, ist für dich das Paradies.
Nein, schon nicht gerade. In der Schweiz insbesondere, wir haben eines der polarisiertesten Parteiensysteme im internationalen Vergleich.
Wem würdest du dein ganzes Vermögen anvertrauen? Pete Hegseth oder Tucker Carlson?
Uiui. Ich würde, glaube ich, lieber sterben.
Das ist der Politkuchen mit mir, Michael Elsener, Satiriker und Politikwissenschaftler, und Jonas Schmid, USA-Kenner und Politikwissenschaftler an der Uni Bern. Bei uns in der Schweiz habe ich den Eindruck, wir sind uns sicher, unsere Demokratie ist so fest verankert wie ein Matterhorn. Da gibt es höchstens ein paar Schneeverwehungen, Demokratien, die gehen hops in Ungarn oder Venezuela, aber bei uns sicher nicht. Ich möchte heute mit dem Jonas Schmid darüber reden, wo es im Schweizer System schon Mankos gibt in Sachen Demokratie, wo es in der Schweiz undemokratisch abläuft. Und ich möchte darüber reden, wie stabile Demokratien in sich zusammenfallen können. Wir machen das aus aktuellem Anlass, am Beispiel von den USA. Für alle, die jetzt gerade aufhören wollen, nein, es wird kein Gespräch über den Menschen in den USA, die viele Präsidenten nennen. Wir reden darüber, mit welchen raffinierten Mitteln man eine Demokratie so destabilisieren kann, dass eine Bevölkerung immer stärker anfängt, sie selber mit aufzulösen. Was wir in der Schweiz können lernen können, um es besser zu machen. Und als kleine Vorsichtsmaßnahme, dass es heute beim Politkuchen wirklich nicht einfach um den sogenannten Präsidenten geht. Wenn immer jemand von uns zwei seinen Namen sagt, muss die Person einen Schluck von dem orangen Senfsirup trinken.
Uiui. Okay, werde mich hüten.
Jonas, schön bist du da.
Ja, merci vielmals. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, hier zu sein. Ich habe Hunger.
Der Jonas ist gekommen zum Kuchen essen. Wir essen heute einen American Pie.
Ja, das ist eine gute Bezeichnung dafür.
Ich würde gerne starten mit vielleicht einer naiven Frage momentan. Was findest du, was ist der Zustand der amerikanischen Demokratie?
Miserabel.
Danke für das. Also ich glaube, das sehen wir alle. Kannst du das noch wissenschaftlich festmachen?
Ja, also gerade zum Beispiel das Polity 4 ist so ein internationaler Benchmark in der Demokratieforschung zwischen, und es ist von minus 10 bis plus 10, und minus 10 ist eine perfekte Diktatur oder Autokratie. Und
mega schön, eine perfekte Diktatur. Wer hat die Begrifflichkeiten festgelegt?
Das sind einfach Idealtypen.
Das sind keine Demokraten gewesen.
Nein, das ist halt Wissenschaft. Genau, und auf der anderen Seite haben wir die perfekte Demokratie, also mit plus 10. Und die USA ist vor der Machtübernahme von diesem orangen Typ ein 8 gewesen, und jetzt ist sie ein 0.
Wow.
Und zwar am 20. Januar, also dort, wo er an die Macht ist gekommen, hat das Institut entschlossen, wo die Daten macht, dass das auf ein Null zurückgeht. Also sie bezeichnen es sozusagen als Staatsstreich.
Ach krass, und zwar wirklich direkt mit der Machtübernahme. Nicht jetzt quasi ein halbes Jahr drinnen, oder? Also Null, ich habe mich auch gefragt, die das festlegen, die verschiedenen WissenschaftlerInnen, wenn man dann so den Punkt erreicht, wo hey, sie sind jetzt Null oder sie sind minus 10, kommt man dann so wie bei YouTube Create so einen Award über, wir sind jetzt wirklich eine perfekte Diktatur.
Ja, bei Null sagen die Leute, es ist eine Anokratie, also weder noch. Und ich weiß nicht, ob du für weder noch einen Preis bekommst. Vielleicht schon.
Ich würde sagen, okay, Trump, hast du es noch nicht... Oh, okay. Er hat es noch nicht geschafft.
Er hat selber gemerkt, es gibt Senfsaft.
Genau, ich trinke gerade ein Schlückchen. Achtung. Mm. Mm. Wow. Oh. Ich nehme einen Schluck und ich spüre gerade, wie sich so alle Gesichtsmuskeln kurz so verkrampfen.
Ja, passend zum Thema, würde ich sagen.
Ja. Der Typ führt wirklich zu Verkrampfung.
Ich habe so das Gefühl.
Aus wissenschaftlicher Sicht, wie müsste man den Mensch momentan benennen, punkto seiner Funktion, die man hat. Ich sage es darum, weil alles, was er bis jetzt schon gemacht hat, wenn die Person irgendwo in einem anderen Land aktiv wäre, würde man schon lange sagen, hey, der Autokrat XY hat das und das gemacht.
Ja, also ich würde schon behaupten, dass er sehr, sehr autokratische Züge hat, auf jeden Fall.
Ja, es klingt wie so bei einer Analyse von so, vielleicht in der Schule, wenn du ein verhaltensauffälliges Kind hast, denke ich mich schon ein bisschen verhaltensmässig, autokratisch auffällige Züge, aber es ist noch ganz normal.
Ja, also es ist...
müssen wir den mal abklären.
Ja, es ist ein bisschen schwierig aus der Distanz, den versuchen abzuklären.
Finde ich schön, dass du so nobel bist, weil in der letzten Zeit, wenn man so Medienberichte liest, gibt es ganz viele so Trump-ExpertInnen und ich habe so das Gefühl, die sind einmal mal bei der Akkreditierung abgewiesen worden im Weissen Haus und jetzt sind sie Trump-Expert und beschreiben alles. Darum finde ich es sehr nobel, wie du dich beschreibst.
Ja, merci. Er ist halt sehr irrational. Oder beziehungsweise ist es auch nicht ganz sicher, ob er rational hinterher ist, sage ich in einem klassischen Sinn, und irrational nur spielt. Das ist nicht ganz so klar, aber das ist eigentlich, sagen wir, ein Tool wie aus dem Kalten Krieg, nämlich die Rationalität der Irrationalität, die gibt einem Hebel in Verhandlungen, weil die Gegner in Verhandlungen oder die anderen Parteien nie genau wissen, was ist jetzt von dem zu erwarten.
Ah,
das gibt ihm Leverage.
Das denke ich mega smart. Also ich finde, ich habe mal einen Chef gehabt, der recht cholerisch wütig war und ich habe irgendwann mal gefunden, ich würde eigentlich zwei, drei Sachen gerne haben für mich und die Leute, die im Team arbeiten. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich dort hergehe, ich habe eigentlich Schiss, dass der jetzt wütig wird. Und eine Psychologin hat mir sogar gesagt, es ist im Fall mega normal, mega viel von uns haben, dass wir nicht das andere ausrasten. Darum gehen wir von Anfang an schon mit viel weniger höheren Forderungen rein.
Genau, und durch das, indem dass man so mit voraussehenden Gehorsam oder soziale Akzeptanz sich so verhalten will, verringert man natürlich die Möglichkeiten, zu einer Lösung zu kommen. Man offenbart nicht mehr seine eigenen wirklichen Präferenzen, sondern man offenbart das, was man denkt, das könnte angenehm sein für das Vis-à-vis. Und das ist das Problem.
Aha. Aber jetzt sind wir noch weggekommen, wie soll man den bezeichnen?
Ich glaube, möchte gerne König, würde ich sagen.
Gerne König. Ja, ich finde, König klingt immer noch fast, also aus der heutigen Zeit, mit all diesen Königshäusern, die wir haben, klingt für mich fast noch so sympathisch.
Das möchte ich überhaupt nicht damit sagen. Ich kann gar nichts anfangen mit König und Königshäuser. Ich persönlich. Aha. Aber ich habe mir schon überlegt, wo der Angriff auf den Iran beordert hat, ob jetzt der ein Warlord ist, weil er eigentlich den Kongress nicht gefragt hat, sondern es einfach gemacht hat.
Das sind aber sehr entspannende Bezeichnungen. Also, wir würden das auch häufig machen, gerade wenn Leute, die Macht haben, anfangen Krieg führen in gewissen afrikanischen Staaten, dann redet man sehr schnell vom Warlord. Also genau. Eigentlich wäre das bei ihm,
im Sinn von, dass er illegal Krieg anzettelt oder weiterführt, je nach Perspektive. Ja, aber es ist halt schon nicht so, dass er auf einem kleinen Gebiet gegen die Staatsmacht versucht, souverän zu sein. Also es ist nicht, er ist ja die Staatsmacht.
Ja.
Und das ist von dem her schon nicht ganz so das Gleiche, aber ich sage, in der Aggressivität von seiner Außenpolitik schon etwa vergleichbar.
Mhm. Also du hast gesagt, sie sind in dem Polity-Ranking sehr stark abgestürzt, die USA, ins Null. Also es kann sich durchaus jetzt noch stärker in die Autokratie weiterentwickeln. Ich fände es spannend, mal so ein bisschen nach Drehbuch durchgehen. Hey, wie löst man eigentlich so eine Demokratie auf? How to become a dictator?
Yeah.
So ein bisschen for dummies in half a year. Bevor wir das machen, fände ich es spannend, lass uns doch mal kurz einfach noch etwas essen.
American Pie?
Vom Kuchen, wie sonst wird das, glaube ich, ein schwieriger Podcast.
Ich weiß nicht, was ist so deine Erfahrung, die uns deine Zuhörerinnen und Zuhörer den Leuten gerne beim Schmatzen zuhören?
Ich habe bis jetzt noch keine Reklamationen gehabt, dass es zu viel Schmatzen wäre.
Gut.
Ja, hör gerade wieder auf.
Ja.
Ja, ich habe jetzt immer noch ein leichtes volles Maul, aber ich probiere trotzdem Fragen zu stellen. Also, wenn du jetzt so Präsident wärst und findest, hey, das, was das Parlament sagt, was das Volk sagt, was die Gerichte sagen, schießt mich also ein bisschen an. Was würdest du als erstes machen, um zu meiner Macht zu kommen?
Ich würde mal das Gericht ein bisschen verunglimpfen und dann einfach das Urteil nicht befolgen.
Also einfach ein bisschen sagen, die RichterInnen haben doch keine Ahnung.
Die haben keine Ahnung, die können nichts, die sind für nichts, die sind alles nur Demokraten, bla bla bla.
Okay, du, wir haben ja auch schon gehört von Leuten, die das in der Schweiz sagen, aber weiterer Punkt, was würde man sonst noch machen?
Zum Beispiel die gewaltige Staatsmacht, die man hat, halt zur Verfolgung der Gegner einsetzen. Also die USA hat 7 Billionen Staatshaushalt pro Jahr, also Trillions US Dollars.
Das ist viel. Also das ist
extrem viel.
Und das sind American Pies von da bis zum Mars, dann einmal um die Venus herum und wieder zurück. Oder?
Auch schon, vielleicht reicht es noch für um die Sonne auch noch. Ich weiß
nicht. Immer die schönen Medienvergleiche. 7 Trillions, das sind 5 Billionen Fußballfelder. Egal.
Ja, also es ist gigantisch. Und die Macht halt einsetzen, für die Unliebsamen irgendwie wegzustecken, zu verfolgen, aha, was auch immer. Nachher würde ich mal die Verwaltung abreißen. All die, die man gefährlich werden könnte, wie zum Beispiel die Inspectorates General, also die Inspektoren, die schauen, dass die Verwaltung gut läuft, aha, oder die Missstände aufdecken, so, die mal alle entlassen. Und vor allem würde ich dann einfach Loyalisten einsetzen um mich herum, die mir tägliche Schmeicheleinheiten liefern, was für eine tolle Hecht ich doch bin.
Würdest du das gerne mehr hören?
Das würde ich gerne mehr hören.
Was ich auch krass finde momentan, ist so das Klima von der Angst, das ich glaube wahrzunehmen in den USA. Wie produziert man Angst in einer Gesellschaft?
Ja, ein Element ist sicher rohe Staatsgewalt, indem dass man rohe Staatsgewalt einsetzt, für Leute einfach von der Straße in Polizeigewahrsam zu nehmen, und sie nachher irgendwo abzuschieben. Das kreiert extrem viel Angst unter MigrantInnen und auch unter US-Amerikaner. Und die wissen halt auch nie genau, sind jetzt meine Papiere überhaupt wichtig? Schaut die überhaupt jemand an? Weil es scheint einfach recht random. Mhm. Und also gerade so Deportationen und Einschränkungen von Grundrecht, wo ja zum Beispiel Habeas Corpus oder so, wo ja nicht nur für Amerikaner gilt, sondern auch für undokumentierte Migrantinnen. Und das ist so Sachen, wenn das eigentlich nicht Bestand hat, die Freiheit so eingeschränkt hat, dass man sich nicht mehr frei bewegen kann und nicht mehr frei äußern, dann ist das schon problematisch und kreiert halt Angst.
Und ich finde bei Angst auch noch ein Punkt, dass es, wenn man ja Schiss hat, dass es eigentlich dazu führt, dass man eigentlich in vorauseilendem Gehorsam gewisse Sachen vielleicht gar nicht mehr macht, die man eigentlich will. Vermutlich kann mir dann irgendetwas passieren. Mache ich es gescheiter nicht, weil ich will meinen Job behalten und ich will safe leben.
Ja, genau. Die Frage ist immer, wie viel riskiert man denn für sich und wie viel ist man bereit, wie viel ist man bereit zu riskieren? Gerade bei Firmen zum Beispiel, dort stellt sich schon die Frage, soll man jetzt zum Wohl von seinen Angestellten die Firma einfach weiterführen und halt sagen, ja, okay, wir fügen uns jetzt halt dieser Gängelung von oben. Es ist ja oft auch, also den Leuten Arbeitsstellen zu geben, ist jetzt auch nicht unbedingt etwas Schlechtes. Mhm. Oder setzt man sich...
sehr schön ausgedrückt, ja.
Setzt man sich ein dafür, dass halt im Widerstand und was verliert man dabei? Mhm. Und ist einem das wert?
Wenn du dazu beiträgst, dass es den Politkuchen-Podcast weiterhin gibt, zum Beispiel mit einem Beitrag via Twint auf 078 227 55 22, dann schicke ich dir mein heutiges Kuchenrezept mit allen Details und Backtipps zum selber nachbacken. Alles genau beschrieben findest du in den Shownotes. Lieber Jonas, noch ganz kurz, entweder oder.
Ui.
Mit wem würdest du lieber für immer auf eine einsame Insel? Mit dem Präsidenten der USA oder mit dem Elon Musk?
ich glaube, ich würde den Elon wählen, wenn ich müsste. Der hat zumindest unternehmerischen Erfolg.
Spannend. Auch für eine Insel sicher spannend
und wichtig. Ja, und er weiss etwas über Klima und Elektromobilität und so. Das wäre ein interessanterer Konversationspartner als der Orange.
Wem würdest du dein ganzes Vermögen anvertrauen? Pete Hegseth oder Tucker Carlson?
Ui, ui. Ich würde, glaube ich, lieber sterben. als jemand von denen auszuwählen. Aber der Pete Hegseth ist halt wirklich einfach komplett inkompetent. Komplett. Oder Tucker Carlson ist halt ein Talkshow-Host, konservatives Playbook. Eigentlich auch überhaupt nicht, aber ich glaube, ich würde fast Tucker Ender wählen als der Pete Hegseth.
Ich habe es gerade sehr toll gefunden, wo du dir probierst überlegen, wer sollst du nehmen? Ich glaube, du hast etwas ähnliches Gesicht gemacht, wie wenn ich Senf trinke.
Ja, nein, lieber sterben würde ich als jemandem dem mein Vermögen. Oh gut, das ist so klein, das würde dich gar nicht interessieren. Aber ja.
Wir haben einen Apple Pie vor uns und schlussendlich, der Apfel ist auch in der Schweiz ein grosses Symbol, weil der grossartige Freiheitskämpfer Wilhelm uns ja mit seiner Armbrust frei geschossen hat.
Ist eigentlich aus dem Thurgau, apropos Apfel.
Der Apfel, die sind nicht aus dem Thurgau, nein, die sind aus dem Kanton Zug. aber ich hoffe, man kann es gleich essen. wenn man den Bogen schlägt zur Schweiz, wir sind uns eigentlich recht sicher, unsere Demokratie ist stabil, die funktioniert wunderbar, aber ich weiss von dir auch, dass es durchaus in der Schweiz ja Orte gibt, Institutionen, Situationen gibt, wo man findet so, das könnte jetzt eigentlich schon auch, wenn wir das noch extremer machen würde, dazu führen, dass unsere Demokratie extrem abdriftet. Wenn wir vielleicht mal anfangen, punkto Gericht, die extrem wichtig sind für die Stabilisierung von einer Demokratie. Wir haben Bundesrichter, die aktiv sind. Du hast mir mal von einem Fall erzählt. Was ist dort passiert? Und wir können sagen, ist jetzt das also ein bisschen schwierig, demokratiepolitisch.
Ja, also dafür wird für die Bundesgerichtspraxis oder die Wahlpraxis wird die Schweiz auch immer wieder kritisiert, international. Und der konkrete Fall ist der Bundesrichter Yves Doncelles, der 2020 zur Wiederwahl ist gestanden und die Partei, die SVP, hat sich überlegt, ob sie jetzt den noch unterstützen sollen, nicht so ganz auf Parteilinie gerichtet hat, der Meinung von SVP nach. Und dann haben sie ihm die Unterstützung entzogen und haben ihm doch näher gelegt, er soll als Parteiloser antreten. Und das hat er doch nicht gemacht. Und ist trotzdem gewählt worden, halt einfach mit den Stimmen von den anderen Parteien. Aber auch das Wiederwahl von Bundesrichter oder die Wahl von Bundesrichter, das ist demokratiepolitisch sehr, sehr heikel.
Also das Parlament tut diese BundesrichterInnen wählen, bestätigen.
Genau.
Also würdest du sagen, das ist eigentlich schwierig?
Das ist schwierig und weiter schwierig ist zum Beispiel keine Verfassungsgerichtsbarkeit. Das ist weiter aus demokratiepolitischer Sicht schwierig.
Zu was führt das? Also das eine, was mir in Erinnerung ist, wenn Initiativen eingereicht werden, dann werden die nicht wie vielleicht in anderen Ländern prüft, zuerst von der Verfassungsgerichtsbarkeit, hey, ist das überhaupt verfassungskonform? Sondern die kommen eigentlich durch eine einfache Prüfung mit der Bundeskanzlei durch, wo sich nicht stark politisch positioniert.
Es gibt schon Einheit der Form und Materie muss geprüft werden, aber es ist eigentlich relativ wenig. Und ich bin nicht ganz sicher, ob echt zwingend das Völkerrecht oder eben nicht. Oder zumindest ist dort eine Debatte, ob es jetzt bei zwingendem Völkerrecht soll für nichtig erklärt werden oder nicht. Also bei Verletzung.
Also ich glaube, bei Wusstes war das bei der Masseneinwanderungsinitiative der Fall, wo eigentlich war, hey, wir stimmen eigentlich über etwas ab, das nicht verfassungskonform ist.
Genau, ja. Wir stimmen eigentlich noch recht viel über verschiedene Sachen ab, die irgendwie nicht WTO-konform sind oder nicht EMRK-konform. Oder, und das ist eigentlich schwierig, sich dazu überhaupt können zu äußern.
Also, punkto Demokratie schwierig. Wir haben über die Richterinnenwahlen geredet. Also, das, was passiert ist, mit vielleicht einem Richter eigentlich zum Abschluss fragen. Punkto Politdebatte in der Schweiz. Wie würdest du die Situation beurteilen? Wie konfrontativ darf das sein, um überhaupt unserer Demokratie helfen?
Also, Polarisierung ist sicher ein grosses Thema. In der Schweiz insbesondere, wir haben eines der polarisiertesten Parteiensysteme im internationalen Vergleich. Ja, und halt so ein bisschen die Entmenschlichung in der Sprache, wo man entdeckt, jetzt gerade von rechts aussen, wo ich schon problematisch finde. Oder auch so eine Feindseligkeit, wo man merkt, wo durchaus demokratiepolitisch heikel ist, weil halt sagen wir die Fraternité, also wenn wir von Liberté, Égalité, Fraternité ausgehen, die Solidarität, die Brüderlichkeit, die Wichtigkeit des Wohlergehens der anderen für mein eigenes Wohlergehen. Also ich weiß nicht, ob der, du kennst ja sicher den Manni Matter.
Ich habe ihn nie persönlich kennt, aber ja, das er gehört sich sehr in Flotte.
Aber sein Lied da, denen, was gut geht, das geht so, denen, was gut geht, ging es besser, ging es denen besser, was weniger gut geht, was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, was gut geht. Und so die fundamentale Erkenntnis, dass mein Wohlergehen abhängig ist vom Wohlergehen von den anderen und umgekehrt. Das finde ich, ist schon ein bisschen auf dem Schafott.
Ja, also vielleicht ein Punkt der Kompromissfindung, der in der Schweiz in Demokratie fundamental ist. Dass man sagen kann, bei einer Vorlage, hey, wenn ich einfach auf die Extremposition beharre, werden wir nie zu einem Gesetz kommen. Wenn ich aber sage, hey, okay, ich verliere doch etwas, aber dafür gewinne ich an einem anderen Ort etwas, also wenn man quasi ein bisschen Foto davon.
Genau.
Halt dealen, schlussendlich.
Das sind sogenannte Package-Deals und die sind sinnvoll. Das bedeutet aber auch, dass man von der eigenen Veto-Position muss können abrücken. Dadurch entsteht sehr viel mehr Möglichkeiten für eine Lösung, wenn man nicht beharrt auf seiner eigenen Position im Vertrauen, dass man bei der nächsten Verhandlung dann wieder etwas überkommt. Oder im Vertrauen, dass man halt von den Gewinnern von so einem Deal kompensiert kann werden. Mhm.
Wie siehst du demokratiemäßig schwierig in puncto Beteiligung, Stimmbeteiligung, Wahlbeteiligung, die wir haben in der Schweiz?
Ja, langfristig sind wir da unter 50%, also 44, glaube ich, oder 43, bin ich
nicht sicher. Es pendelt immer langfristig, Durchschnitt habe ich auch gelesen, so um die 45%. Ja, genau. Aber es ist zum Teil, wenn es RichterInnenwahlen gibt, habe ich gesehen, glaube ich, im Kanton Zug vor kurzem, glaube ich, so um die 15%.
Ja. Es sind glücklicherweise ja nicht immer die gleichen, wo der Urne fernbleiben. Und das,
das ist mega schön gesagt. Und das machen dann alle irgendwann wieder mal mit.
Ja, und das ist schon ohne Vorteil. Sagen wir, man hat so viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen, dass es schon fast natürlich ist, dass man weniger hohe Beteiligungsraten hat als in umliegenden Ländern, die halt viel weniger abstimmen und vor allem wählen. Aber das, längerfristig ist schon ein Problem, wenn wir sagen, die Hälfte der Leute sich für ein bisschen überzeichnet auszudrücken und das Allgemeinwohl foutiert. Mhm. Das ist schon nicht so sonderlich prickelnd für eine lebendige Demokratie.
Also vor allem ist der Punkt der Legitimation, finde ich, von einem Entscheid. Hey, wenn eigentlich viel, viel weniger als die Mehrheit wirklich irgendetwas will,
ja,
umsetzen, dann zerbröselt es ja auf die lange Frist.
Ist es so, ja.
Ich würde, gerade wegen dem, weil mich das wirklich damit beschäftigt, dass so wenig gehen, abstimmen und wählen, schnell ein Biss vom Apple Pie. Bin dann gerade nochmal über zu dem Senfsaft, den bis jetzt nur ich musste trinken.
Nicht tappen, die aber schon noch gefallen.
Wenn du beim Politkuchen live mit dabei sein willst, mein Gast ist der Bundeskanzler Viktor Rossi. Ich rede mit ihm darüber, wer hat wirklich Macht in Bern und wann können wir endlich digital abstimmen. Und zwar passiert das am Montag, am 16. März im Kaufleuten zu Zürich. Tickets dafür findest du auf michaelelsner.ch. Ich würde gerne noch darüber reden, punkto Inspirationsquellen, wenn man das so nennen kann.
Ui, Manni Matter?
Nein, ihr, die Republikanische Partei. Was von dem, was sie dort machen, sieht man dann plötzlich bei einer gewissen anderen Partei in der Schweiz, dass sie eigentlich das dann auch machen?
Es ist immer ein bisschen die Frage, ja, haben die Partei einfach ein ähnliches Parteiprogramm oder ist tatsächlich direkt etwas übergekommen? Es gibt ein gutes Beispiel, wo ich denke, es ist direkt etwas übergekommen. Das ist WHO und so das Kötten-Sagi-Ding, das Mask-Bürokratie-Abbau, das Wütige, Disruptive, wo in der Schweizer Politik doch auch jetzt langsam Einhalt findet. Das denke ich mir schon, ist jetzt gerade ein bisschen übergeschwappt.
Also ein gewisser Kommunikationsstil, quasi die Kettensage, Kommunikation, ja, also, vom Milley, beziehungsweise also ein bisschen das Musk-Trump-Gedings von, hey, einfach, wir können eigentlich den Staat eh abschaffen, weil es braucht ihn doch gar nicht.
Ja, das ist, genau, es wird zwar nicht mit Kettensagen umhantiert, hierzuland, aber es ist...
Mit Hellebarden ist doch
mit Hellebarden,
der Präsident von dieser Partei,
genau, glaub,
der EU-Vertrag
aufgespießt.
Vor dem Lesen aufgespießt.
Ja, genau, also einfach, oh, das ist eine komplette Symbolpolitik, ohne überhaupt zu wissen, was da drin ist, komplett sachfremd, einfach schon mal dagegen positionieren. Also, was ist das für eine Sachpolitik? Oder was zeigt das für ein Zeichen für Sachpolitik? Mhm. Einfach Käse. Sondern es ist echt taktieren. Und das finde ich einfach anstrengend oder unnötig.
Es hätte doch das gegeben von den zwei anderen, T. Aschi und M. Martulo Blocher, die doch auch gesagt haben, hey, die EU-Verträge haben sie analysiert, das sei gar nichts. Und sie haben das Mail aber eigentlich schon vorverfasst, am Tag bevor die Verträge überhaupt publik geworden sind, für sie zum Lesen.
Ja, es hat ja im Vorfeld, bevor sie publik geworden sind, die Möglichkeit gegeben, sie können zu schauen, für ein paar ausgewählte Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und ich weiss auch nicht, ob sie, ob VertreterInnen von SVP vielleicht schon derzeit mal schauen. Das kann ich nicht bestätigen, aber auf jeden Fall können sie das 1800-seitige Werk ja, und nicht einfach, also das kannst du nicht am Tag lesen.
Also gut, wenn es dich mega reinzieht, vielleicht schon.
Ja,
ich bin mega wunder, wie es weitergeht.
Also, bei Paragraph 514. Es ist Juristensprache und Juristen, die sich ohne weiteres jahrelang über einen Artikel unterhalten können. Ja, ich weiss jetzt auch nicht, wie fundiert so eine Debatte überhaupt kann stattfinden kann. Oder übrigens kann man so 1800-seitigen Bericht einfach auch nicht aufspiessen. Also die Hellebarde hat 1800 Seiten Platz.
Ist ein Bescheiss. Bescheiss. Also, schönes Detail beobachtet. Also, wir sind punkto Kommunikation, Symbol, wo Sachen übernommen werden, Begrifflichkeiten. Also, der ganze, was ist der eine Begriff, der häufig braucht, so Gender One und all die Cultural Appropriation Begrifflichkeiten. Würdest du sagen, das ist etwas, wo eigentlich direkt überkommt?
Ja, also es ist sicher amerikanisch inspiriert. Ob es jetzt wirklich, sagen wir, neu Trump inspiriert ist oder schon vorher republikanisch inspiriert oder Trump Ace, also 16 bis 20.
Wer hat dort schon mitgespielt?
Ich kann weiterreden.
Oh, du hast gesagt! Ah, verdammt! Ich habe es jetzt aber auch noch gesagt, nachdem ich es wiederholt habe.
Gut, ja. Dann müssen wir beide. Können wir noch anstoßen.
Cheers.
Cheers.
Auf den Senf-Sirup-Shot.
Ja, also fein ist es nicht.
Du verziehst keine Miene. Wir ziehen jetzt alles zusammen. Der ganze Gaumen ist...
Aber du hast nicht... Hast du gerne Senf? Du hast nicht gerne.
Ich finde so ab und zu ein bisschen Senf, Marinade oder so. Aber es ist wie, wenn man Zimt isst, dann hat man doch nachher so Weihnachten im Kopf.
Das ist es
auch. Wenn ich den Senfsirup trinke, der schiesst mir so hinten dran, so über den Gaumen auf in die Nase und ich habe im ganzen Hirn, ich finde so, ich würde sagen, so fühlt sich Hölle an.
Ja, da sind wir beim Thema, oder?
So einen Senfgeruch überall. Also Begrifflichkeiten, die sie übernehmen.
Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel, also in den USA werden Migrantinnen von rechter Seite aus oft so als Vermin, also als Ungeziefer bezeichnet. Und in der Schweiz ist es Wahlweis, Krähen, Schaf. Weiss der Geier was alles.
Das ist unglaublich.
Also einfach so eine, das ist wirklich eine Entmenschlichung. Und also das finde ich nach wie vor eine der ganz, ganz problematischen Sachen, ist, dass man eigentlich praktisch über Sachen oder Tiere.
Das ist absolut schlimm. Extrem schlimm. Ein Punkt, wo mir auch noch gerade in den Sinn kommt, ist die Sache mit Andreas Glarner. Er hat doch mal die Debatte gestartet, wo er so gegen den Diversity oder Gender-Tag oder Aufklärungsunterricht geschossen hat, in Schulen Handynummer veröffentlicht hat und alles. Also eigentlich sich wie die Schulen vornimmt, wo man ein bisschen kämpfen könnte. Und ich mag mich erinnern, du hast mir mal gesagt, das ist auch sehr inspiriert.
Von ja, das würde ich sagen, ist schon sehr auch inspiriert. Also gerade die älteren Räte in den USA, wo insbesondere so in Themen von Geschichtsunterricht und Politik, da wollen den amerikanischen Exceptionalism einfach promoten. Oder auch gegenüber Minderheiten schiessen. Das ist wirklich ein Muster, das man jetzt auch in der Schweiz sieht. Insbesondere eben bei dem Gender-Tag in Stäfen, den du jetzt erwähnt hast, wo die Schulleitung ja nachher dazu gezwungen war, den abzusagen, weil sie Drohungen bekommen, also Gewaltandrohungen. Und das sind halt schon Sachen, die ich jetzt vor ein paar Jahren noch nicht gedacht habe, dass wir so weit sind, in unserer Gesellschaft, dass man so Sachen nicht durchführen kann. In Schulen?
Ich frage mich gerade auch, wie viele Projekte vielleicht gar nicht durchgeführt werden, weil man einfach im Voraus schon Schiss hat, dass es vielleicht irgendwie wieder so einen Shitstorm könnte geben. Also genau. Ich stelle mir ganz viele so Schulsitzungen vor und denke so, hey nein, machen wir es lieber nicht, machen wir es doch kürzer.
Oder ja, weil ich meine, der Glarner hat ja sogar gefordert, dass die Schulleitung soll entlassen werden. Mhm. Sorry, und ich meine, die führen das schon seit Jahren, haben die das schon durchgeführt, so einen Sensibilisierungstrag. Und nachher kommt der Glarner, bekommt irgendwie den Brief, sieht er den Brief und nachher wie es ein Tamtam ausgelöst und am Schluss endet sie Gewaltandrohungen. Also wie kann das sein? Wie ist das moralisch korrekt?
Mhm. Also da sieht man schon eigentlich eine Gefahr für unsere Demokratie, wenn Debatten so ablaufen. Mhm. Und gerade die Frage ist aber auch so, dort, hey, wenn du jetzt auch sagst, es artet dann so aus und es gibt ein riesen Tamtam, ist die Frage, wie geht man mit so Provokationen um? Also wir sehen jetzt in der Schweiz, wie geht man medial mit so Geschichten um, wie ein Andreas Glarner macht, also da wird darüber berichtet. Wir haben den Bogen geschlagen, wie geht man mit dem Typ in den USA um, wenn der wieder irgendetwas macht. Wie nimmst du die mediale Berichterstattung wahr? Wie müsste sich die verändern, um vielleicht einfach die Demokratie unterstützender zu sein?
Schwierige Frage.
Also hättest du jetzt das Medienhaus und alle würden sagen, ja, ich tue nur noch bei dir abonnieren.
Ja, also es geht sicher darum, sagen wir, Gemeinsamkeiten zu finden, vermehrt und nicht sagen wir, die vortretenden Pfade von der Polarisierung, die in den USA noch viel stärker ist, zu treten. Und dort kommt eine grosse Medienverantwortung ins Spiel. Das heisst halt auch, dass man nicht sensationsausschlachtet, wenn mal irgendwie irgendetwas ist gewesen, das von linker wie auch von rechter Seite. Sondern halt einfach es anerkennt, sagen wir, den Punkt anerkennt von der anderen Person, ob es vielleicht falsch kommuniziert worden ist oder nicht so überkommt, wie man es gerne hätte wollen. Man muss einfach die Möglichkeiten, Provokationen medial auszuschlachten, denen muss man entgegentreten. Das heisst, dass man es halt einfach nicht rapportiert. Das heisst aber auch Klickzahlen gehen runter. Und das ist nicht so ein attraktives Geschäftsmodell.
Mhm. Punkto Klickzahlen, Medien, wenn wir über den Teich schauen, der Typ an der Macht probiert gewisse Lizenzen von Medienhäusern zu entziehen, tut ein anderes Medienhaus, das für den internationalen Bereich zuständig ist, mit massiven Budgetkürzungen eindecken, dass die eigentlich zumachen müssen. Wenn wir schauen in der Schweiz, da gibt es ja auch ähnliche Tendenzen seit Jahren, entweder das SRG abschaffen oder halbieren oder vom UVEC kommt die Kürzung von den Medienbeiträgen, wo man, wenn man sich das vorstellt, ja, also wenn man nur so viel ausgeben darf für ein ganzes Medienunternehmen und wir haben gleichzeitig Inflation, alles wird teurer, also wenn man das so in Zukunft ausrechnet, das Medienhaus, das nie darf mehr ausgeben, also über lange Frist löst sich das auf, weil die ja immer müssen sparen. Also Absolut. Dort haben wir ja eigentlich auch so einen Wie siehst du das?
Interessant ist ja, dass sagen wir, die Speerspitze jetzt, von der SVP sich da dafür einsetzt, für eine Reduktion. Aber gleichzeitig sind sie überzeugte Föderalisten und stehen für Gemeinden, stehen für Kantone als Souverän. Verunmöglichen aber den Kantonen eine kantonseigene Debatte über die Medien, weil für privatwirtschaftliche Akteure in so kleinen Segmenten oder in kleinen Kantonen, also Appenzell-Innere oder 16'000 Einwohner. Wie rechnet sich da ein Medienhaus?
Aha.
Schwierig.
Also und jetzt sind wir bei einer eigentlich eine grossen Debatte, die wir in den nächsten Jahren werden führen. Wie gehen wir um mit unseren Medien? Also, oder wie beobachtest du momentan die politische Berichterstattung in der Schweiz, sei es von privaten Medienhäusern, wie auch ein bisschen von den öffentlich-rechtlichen?
Was mich dünkt, ist schon eine stärkere Positionierung als vor 10 Jahren, sagen wir, in ein linksliberales und in so ein rechtskonservatives Lager. Ja, das beobachte ich. Und nachher beobachte ich jetzt gerade insbesondere, was die Amerika-Berichterstattung angeht, ist schon eine recht starke konservative Schlagseite zu vernehmen. Insbesondere durch ExpertInnen, die das einordnen, wo ich dann finde, ja, das ist, glaube ich, nur die Hälfte von der Wahrheit. Und es ist halt auch so, dass man aus Zeit- und Kostengründen oft halt auf, sagen wir, grössere Zeitungen wie The Guardian oder New York Times zurückgreift und dann halt so Sekundärberichte macht. Also man nimmt dann einen Bericht, man nimmt dann einen Bericht von New York Times als Basis für ein eigenes Bericht und das ist schnell geschrieben, man muss niemand fragen.
Kann ChatGPT schnell übersetzen lassen?
Eventuell sogar, obwohl das niemandem möchte unterstellen. Aber ja, das hat schon Tendenz. Und die Qualität von der Auslandberichterstattung ist natürlich in der New York Times mit Leuten, die dort seit 50 Jahren eigentlich nur das machen, schon eine andere.
Vielleicht ein Tipp von dir als Experte zu den USA. Wo tust du dich am ehesten informieren, wenn es darum geht, up-to-date zu sein, was in den USA passiert?
Am liebsten New York Times. Die sind nach wie vor unabhängig und gehören nicht irgendwie einem Jeff Bezos oder irgendwie. Die Los Angeles Times ist schon die gehören auch noch jemandem, an ihm, wo er am Trump Unterstützung geboten hat. Ich merke es aber schneller als du.
Ja, es ist nur krass.
Gut.
Weiter. Du trinkst es mit Genuss. Es ist unglaublich.
Ich spüre es schon ein bisschen, wie es so ein bisschen zieht.
Aber du brauchst wahrscheinlich 5 Shots von denen, dass du mal findest, es ist ein bisschen unangenehm.
Ja, sehr gerne scharf. Und Essig habe ich auch sehr gerne. Und das
vereint.
Es ist nicht mega fein, würde ich sagen, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm.
Was für mich Hölle ist, ist für dich das Paradies.
Nein, schon nicht gerade.
Ich kann dir gerne ein bisschen nachschenken.
Ja, was haben wir beredet? Ich habe es vergessen.
Wir haben über den Trump geredet. Ich nehme auch noch einen Schluck.
Siehst du jetzt, der Senf hat mich trotzdem daraus gebracht, aus meinem Redefluss. Mm.
Richtig, richtig fein. Ich fände, es gäbe noch so viel zu besprechen. Auch wenn man sagt, wie geht man medial mit dem her um, wie soll Politik mit so jemandem umgehen, also jetzt ein Schweizer Bundesrat, Zollverhandlungen und so. Wie hast du das beobachtet oder hast du gefunden, so, hey, mach es doch so?
Nein, das masse ich mir nicht an. Ich weiss auch nicht, was man besser könnte machen, beziehungsweise das ist eben die Kraft von der Wahrnehmung als irrational ist, dass man ratlos ist, was man machen kann. Das ist eine Strategie.
Ich finde, wir müssen noch über ganz vieles reden. Also das eine ist, wie geht man medial mit dem herum in den USA? Auf der anderen Seite auch, hey, wie geht man mit diesen Bad News um die ganze Zeit?
Ja.
Also man kann einerseits mit Humor umgehen, mit dem, was passiert.
Genau.
Und auf der anderen Seite finde ich aber so, manchmal fehlt mir ein bisschen der Humor, wenn ich so Sachen lese wieder, wie wo ich sehe, dass Trump-Administration, verdammt, nein, jetzt habe ich es einfach gesagt. Nein.
Aber jetzt hat er es, glaube ich, nicht gemerkt. Jetzt musst du halt musst du das doch gar nachschenken. Ja, der Michael ist am Verlieren in diesem Contest, er muss sich nachschenken.
Ja, das ist wirklich unglaublich. Ich schenke dir aber auch nochmal nach, dass wir gewappnet sein können.
Also ist gut.
Und vor allem jetzt, wenn man nachschenkt, merke ich, ist der Duft auch überall in der Luft. Mhm. Also ein Schluck auf den Herr. Oh. Wenn ich sehe, wie die Administration von diesem Typ, wo ich jetzt gerade das orange Gesichtswasser getrunken habe, wenn ich sehe, wie sie auch drohen, jeweils bei internationalen Organisationen das Geld rauszunehmen, wo ich finde, das stimmt mir extrem pessimistisch, wie unsere Welt in Zukunft kann funktionieren kann, weil ich schon die USA wahrnehme als eigentlich die grössten Geldgeber und auch die, die Regeln haben können durchsetzen oder dafür sorgen, dass die Regeln durchgesetzt werden in diesen internationalen Organisationen, wie sie halt einfach am mächtigsten gewesen sind. Wie nimmst du das wahr? Wie wird sich unsere Weltsituation entwickeln, wenn die Organisationen so ein bisschen erodieren?
Ja, also die UNO, GATT, WTO, all das ist eigentlich aus der Post-Zweiten Weltkriegs-Institutionen Aufbau resultiert. Und dort haben die Amerikaner halt schon sehr gut geschaut, dass sie am Hebel von der Macht sitzen und haben sich daraus eigentlich in jeden politischen Diskussionen einfach zum Referenzpunkt gemacht. Sehr vieles, was man diskutiert, ist einfach immer in Referenz zu den USA. Mhm. Und das mag gut sein, das mag schlecht sein, aber so, das ist unter anderem die Macht von den USA, dass man so Softpower-Macht ist. Sie sind einfach Dreh- und Angelpunkt, kulturell wie auch politisch. Sie sind einfach der Referenzpunkt. Und jetzt muss sich Europa schon ein bisschen überlegen, wie das soll weitergehen. Weil sie denen dem Teich nicht vertrauen können. Aber insbesondere, also was halt schon zu beobachten gibt, ist so das stark Transaktionale. Also es ist Wirtschaft und Geld ist interessant. Ein bisschen das Normative, das tritt stark im Hintergrund. Es gilt das Recht des Stärkeren. Obwohl ich es vielleicht noch nicht ganz so würde jetzt für tot erklären, die liberale Weltordnung. wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut worden ist. Aber es gibt definitiv Tendenzen dazu. Ja.
Gibt es etwas, was dir ein bisschen Hoffnung macht für die Zukunft, dass es vielleicht gleich nicht so schief kommt, wie wir es uns so ausmalen oder wie ich es in meinem Kopf spüre, wenn ich den Senf getrunken
habe? Es geht immer irgendwie weiter.
Hast du das Mani Matter Zitat?
Nein, jetzt gerade nicht. Nein, ich komme mir gerade Käse sind. Ja, etwas, was mir Hoffnung macht. Also insbesondere in den USA sieht man dort unter der Alexandria Ocasio-Cortez oder unter dem Bernie Sanders die Bewegung, die sich formiert. Fight Oligarchy, also gegen Oligarchie. Das stimmt mich froh und auch die tiefen Zustimmungswerte, also historisch tiefen Zustimmungswerte von dem Orangen her, stimmen mich eigentlich recht positiv. Aber es sind riesige Herausforderungen in der nächsten Zukunft und ich glaube, wir sind gut bedient, wenn wir uns überlegen, wie wir mit dem psychisch, aber auch im Grösseren umgehen können.
Danke vielmals, dass du da gewesen bist.
Merci vielmals für die Einladung.
Für die Verköstigung mit Apple Pie und Senf, Saft.
Ja, ich weiß nicht, wie du auf die Kombination bist gekommen, aber durchaus mal. Also, Apple Pie ist herrlich, wirklich.
So fühlt sich das Leben nach momentan.
Ja, voll.
Manchmal hat man einfach ein bisschen Senf in der Birne und weiss nicht, was um einem geschieht. Danke vielmals, dass ich mit dir darüber reden durfte, wie man eine Demokratie kann auflösen und ein Diktator werden und was es doch für auch Demokratiemankos in der Schweiz gibt, wo man vielleicht ab und zu müsstet heran schauen, um dafür zu sorgen, dass wir unserer Demokratie Sorge tragen und nicht abschlüpfen.
Auf jeden Fall.
Danke vielmals.
Merci dir vielmals, Michael, für das Gespräch.
Ich wünsche dir ein gutes Verdauen von dieser Kombination aus Apple Pie und Senf.
Danke.
Das war es vom Politkuchen mit mir, Michael Elsener und Jonas Schmid. Eine gute Zeit und bis bald.